Hallo und herzlich willkommen bei Mann und Frau im Kontrafunk. Ich bin Julian Adrath.
Und ich bin Kerstin Kramer. Ja, heute haben wir wieder jede Menge unterhaltsamer und natürlich auch absurder Themen für Sie dabei.
Ja, wir starten mit J.K. Rowling. Die Autorin steht seit Jahren im Kreuzfeuer, weil sie sagt, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass das biologische Geschlecht existiert. Die Diskussion um Rowling geht nun in die nächste Runde.
Ja, und in den Buchhandlungen liegt ab jetzt das neue Buch Penismuseum. Bevor Sie jetzt gleich losstürzen, um es zu kaufen, haben wir uns die Debatte rund um den richtigen Feminismus einmal ganz genau angeschaut.
Ja, nicht mehr ganz so neu, dafür neu entdeckt, das Hodenbad als Verhütungsmittel. Wir schauen uns an, was dahinter steckt und wie ernst das wirklich gemeint sein kann.
Und derweil sucht die evangelische Kirche einen Referent, Sternchen, irgendwas für den Bereich Männlichkeitsperspektiven in Kirche und Theologie. Das kann man sich echt nicht ausdenken.
Nein, und schließlich sprechen wir über das Skandalurteil im Vergewaltigungsfall Mia.
Los geht's.
Ja, Kerstin, hast du eigentlich Harry Potter gelesen, vielleicht zu Beginn?
Ich habe es weder gelesen noch je was
angeguckt. Du gehörst zu denen, die es gar nicht.
Ja, ich bin eine echte Queer-Turf-Trans-Dings.
Ja. Eine echte Anti-Hexe.
Ja. Nee, tatsächlich, es hat mich nie gekriegt.
Du hattest auch mal reingelesen. Ich fand das großartig. Also ich habe alle gelesen und ich habe auch alle mehrfach gelesen. Und ich, als es losging, meine Mutter hatte eine Replik in der Zeitung gelesen, wo das ein bisschen positiv besprochen wurde und die hatte das Buch gekauft. Und ich fing damals an und das kannte quasi, war nicht so wirklich bekannt. Und ich hatte einen Kumpel in der Grundschule, der das ebenfalls gelesen hatte, und wir hatten dann die anderen Kinder immer als Muggel bezeichnet. Also so, ja, weiß nicht, 8, 9 bist, dann liest du ja die englischen Wörter alle auch deutsch, sprichst ja alle deutsch aus. Und dann hatten wir die als Muggel bezeichnet, also die nicht magischen Menschen, muss ich ja jetzt vielleicht erklären, die also nicht der Magie fähig sind, die werden als Muggels bezeichnet. Und das waren in unserem Fall dann die Muggels. Ja,
da sieht man wieder, wie jung du noch bist. Also als ich zur Schule ging, du, gab's gar nicht. Gar nicht hatten wir. Nichts.
Da gab's keinen Harry Potter. Nein.
Ja, aber insbesondere kein Harry Potter. Nee, das war tatsächlich, war ich schon groß, war ich schon erwachsen. Aber meine Kinder haben es teilweise gelesen. Und da erinnere ich, weil du gerade mit dem Schulhof sagst, insbesondere meine Tochter, die hat dann auf dem Schulhof mit ihren ganzen Freunden diese Zaubersprüche immer angewandt aneinander und sind eben als magische Wesen über den Schulhof gehopst und haben sich dann Terra X hinterhergerufen oder wie die da heißen, diese Sprüche. Du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst, ja. Avada Kedavra ist der.
Ah, genau. Crucio. Das klingt doch wie Terra X, oder? Ganz nah dran.
Ja.
Okay. Was hast du mir jetzt an den Leib gehext mit diesen Sprüchen?
Avada Kedavra, das ist der ganz, ganz böse Fluch, der den anderen umbringt.
Na toll.
Ist Wahnsinn. Das ist schon wirklich im Kopf drin. Also es ist schon ein echtes Eintauchen in der Welt gewesen. Ich erinnere mich, ich habe auch manche Bücher mehrfach gelesen. Harry Potter war so meine Lektüre auch dann mal, wenn man so krank war, weißt du, war so zu Hause lag und dann nochmal in den Harry Potter reingeschaut.
Ich bin mal über ein Buch gestolpert von Gabriele Kubi, die dürfte dir ja auch bekannt sein. Mhm. Da argumentiert sie gegen Harry Potter und erklärt, warum man das nicht lesen sollte. Insbesondere nicht als Christ.
Ich glaube, Papst Benedikt,
zum Geburtstag.
Das war zu Weihnachten bitte. Papst Benedikt hat sich ja damals auch sehr kritisch geäußert. Umso schöner ist es jetzt für dich, für mich auch zu sehen, wie dann diese Autorin, weil dieser Leserausch, den das ja ausgelöst hat, der ist ja wirklich historisch wirklich ein Jahrhundertereignis gewesen, will ich mal sagen.
Du meinst, dass die ganzen Kinder und Jugendlichen dann wie bekloppt gelesen haben? Ich würde sagen, ja, wahrscheinlich nur getoppt dann später von 50 Shades of Grey unter den jungen Damen.
Ja.
Ohne genaue Zahlen zu haben, aber ja.
Das einfach als Ereignis, das derartigen Erfolg gebiert, also diese Zauberwelt, das ist ja doch einzigartig. Ich wusste, ich habe das auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, die wurde ja Milliardärin damit, also mit dem Buchverkauf Milliardärin. Das ist völlig unvorstellbar, die reichste Frau Englands. Und natürlich, egal wie man dazu steht, zu dieser Zauberwelt oder wie auch immer, oder ob man das vielleicht ein bisschen zu kritikfähig, vielleicht neuheidnisch oder sonst irgendwie was beschreibt, wie das dann zusammenfällt.
Aber mir fällt nur gerade ein, ich glaube, ein Kritikpunkt war jetzt aus Kubis Sicht, die sind nicht sehr scharfe Trennung zwischen Gut und Böse.
Nee, da würde ich widersprechen.
Vielleicht machen wir mal ein
Streitgespräch
zwischen euch.
Ja.
Okay, nee, aber jetzt kommen wir zur aktuellen Debatte. Genau, wolltest ja gerade einsteigen.
Ja, J.K. Rowling hat sich ja da eigentlich von Anfang an eigentlich hervorgetan oder war da klar, eine Frau ist eine Frau, ein Mann ist ein Mann. Ja, also diese ganze Thematik, Transfrauen sind Frauen und ein Mann muss das Recht haben, eine Frau zu sein, wenn er das sagt. Und dann darf er in die Frauentoilette und dann darf er in den Frauensport etc. Da war sie von Anfang an eine starke Kritikerin, die natürlich dann auch große Reichweite hatte als ja, Autorin dieses weltbekannten Buchs. Und sie als Milliardärin, sage ich mal, sie hatte auch immer wieder und bis heute Angst dann um ihre Sicherheit, um die Sicherheit ihrer Kinder oder ihrer Lieben, weil, wie es ja auch immer schrecklicher die Zeit zeigt, die Wut und der Hass, der dir entgegenschlägt, wenn du diese Ideologie kritisierst, ist enorm. Mhm. Und jetzt zu der aktuellen Debatte, da gab es also jetzt... ja, ich sag mal Streit zwischen Rowling und ihren Star-Schauspielern. Damals waren das ja Kinder, sind ja quasi mein Jahrgang. Ich sag mal, mit 10 kommen die dann auf diese weiterführende Zauberschule. Also es waren Kinder. Und ich weiß, dass Daniel Radcliffe, der Schauspieler von Harry Potter, und Emma Watson sich da sehr hervorgetan haben in der Vogue-Ideologie. Die haben sie stark vertreten. Und jetzt hat sich Rowling darüber echauffiert im Sinne, Emma Watson, die hat nie Armut kennengelernt, wird auch nie auf ein Frauenhaus angewiesen sein. Sie ist Multimillionärin als Teenager geworden und sie wird diesen Schutzraum gar nicht brauchen, den Frauen aber brauchen und der mit dieser Trans-Ideologie eben genommen wird. Und da streitet man sich sozusagen oder sie wirft also da dann die völlige Realitätsfremdheit diesen nicht mehr ganz jungen Menschen vor, die ich aber völlig nachvollziehen kann. Und naja, sie bekommt halt weiterhin unfassbare Drohungen und unfassbaren Hass ab, bleibt da aber sehr standhaft und ist auch auf Twitter aktiv. Wahrscheinlich hast du das auch mal mitbekommen, dass Rowling da wirklich sehr aktiv, sehr laut ist in der Kritik an dieser Ideologie.
Nee, ich bin ja auch nicht auf Twitter. Also auch das an mir vorbeigegangen. Aber ich habe irgendwo in irgendeiner Hinterposemuckler Zeitung gesehen, dass ein Kino in Hamburg um die Weihnachtszeit und der Adventszeit ein Harry Potter Film zeigen wollte, nämlich Harry Potter und der Stein der Weisen. Ich weiß nicht, ob das der erste Teil ist.
Das ist der erste,
ja. Ah, okay. Genau. Und zwar Kinovorführung und währenddessen sollten die Besucher stricken, was auch immer das miteinander zu tun hat. Aber das war die Idee. Das gibt's jetzt aber nie. Also falls Sie sich jetzt schon freuen, ah Mensch, fahre ich doch am 13. Dezember da mal nach Hamburg. Nee, der Film wird jetzt doch nicht gezeigt. Gestrickt werden wird aber trotzdem, weil ein heftiger Shitstorm gegen das Kino losgezogen ist. Da gab es dann so User, die dann da hingeschrieben haben, Mails und wahrscheinlich auch in den entsprechenden Foren, Instagram und sowas, dass man enttäuscht sei. Man hätte immer gedacht, das sei ein Safe Space, dieses Kino, aber das hätte sich jetzt erledigt. Und wenn die Rowling unterstützen, dann unterstützt man ja queerfeindliche Projekte und deswegen geht das nicht. Und jetzt tatsächlich hat das Kino den Film runtergenommen. Erst haben sie noch gesagt, naja, es tut uns leid und man muss auch Werk und Autor trennen. Und jetzt schließlich haben sie gesagt, na dann. Trennen wir es doch nicht, sondern ziehen den Film zurück. Kein Harry Potter in Hamburg.
Das ist total an mir vorübergegangen. Hätte ich das auch nicht für möglich gehalten.
Ja, auch nicht.
Aber unfassbar. Also gerade auch vor dem aktuellen Hintergrund, wo jetzt tatsächlich ja Menschen Amok laufen oder andere Menschen gezielt umbringen, denen sie fehlende Toleranz gegenüber der Trans-Community vorwerfen, die sind so stark, so militant, so laut, dass die einen mega Bestseller wie Harry Potter, einen so unschuldigen ja, Kinofilm, der jahrzehntelang jetzt ja fast schon lief, canceln können. Wahnsinn.
Ja genau, und dann heißt es wieder, nee, Cancel Culture gibt's doch gar nicht, das denkt ihr euch aus. Weißt du, und dann fällt mir gleich noch das andere große Werk ein, Herr der Ringe und das Dossier vom Verfassungsschutz gegen den Joachim Paul. Eben weil er einen Artikel geschrieben hat zu Herr der Ringe und zu Tolkien und was das sozusagen Wunderbares in unserem eigenen Leben bewirken könnte, wenn man die Lehre von Tolkien sozusagen aufs wahre Leben übertragen täte. Und das ist dann der Beleg für seinen Rechtsradikalismus. Also wir merken uns, Harry Potter ist queerfeindlich und transfeindlich, weil man ja Autor und Werk nicht trennen kann. Und Herr der Ringe ist rechtsextrem.
Ja, es ist unglaublich. Aber ich meine, Harry Potter ist so eine vielseitige, Herr der Ringe ist ja im Grunde genauso. Also diese großartige, unglaublich fantasievolle, diverse Welt, wenn man so will, im besten Wortsinne, die dort entworfen wird. Allein vor dieser Fantasie muss man sich verneigen, in beiden Fällen in meinen Augen, dass das jetzt gerade von dieser, ja, ich sage jetzt mal Sekte, die sich die Vielfalt und die Fantasie und die Buntheit auf die Fahnen schreibt, ja, entlarvend. Sind ja mittlerweile quasi Terroristen, die alles gleich machen wollen. Und letztlich, warum jetzt? Weil sie sagen, wenn ein Mann sagt, er ist eine Frau, dann ist der eine Frau. Ohne Wenn und Aber. Und wer das sagt, ist ein Menschenfeind. Es ist unglaublich.
Ja, lustig finde ich ja das Ganze, wenn jetzt nicht nur Rechte, quasi Rechte, ne, Rechtsextreme und Transfeinde gecancelt werden durch die Trans-Lobby, ja, ja, sondern jetzt inzwischen auch Linke bzw. Feministen gecancelt werden. Und zwar spreche ich da von einem neuen Buch, was jetzt auf den Markt gekommen ist, nämlich das Buch, ich hoffe, ich kann das hier in unserer Sendung überhaupt so sagen, aber in unserer Anmoderation habe ich es ja auch schon mal gesagt, Penismuseum heißt das Buch. Mhm. Ja, man hat ja sonst nichts zu verkaufen, also muss der Penis mit in den Titel. Mhm. Ich bin drüber gestolpert, ich erkläre auch gleich, wer da gecancelt wurde. Ich bin drüber gestolpert, weil ich eine Kachel gesehen habe mit folgendem Zitat, das lese ich mal, zumindest den ersten Satz, da können wir schon mal gleich einsteigen, vor. Unsere Feindinnen werden niemals Frauen sein. Finde den Fehler?
Du meinst, eine Feindin ist per se eine Frau?
Exakt. Was hat sie denn?
Wahnsinn.
Das ist nie ein Problem.
Die sind völlig irre, weil ich muss mir das mal schnell vorrufen. Haben die dann einen Genderstern natürlich mit drin? Ah, nee, haben sie nicht.
Nein,
mal. Nicht, nicht
nein,
mal das.
Nein. Da muss ja eigentlich muss sofort eingeschritten werden. Ja. Das kann allerdings auch an
irre.
Titelthesen, Temperamente liegen, wo ich das entdeckt hatte, diese Kachel. Also unsere Feindinnen werden niemals Frauen sein, aber wir haben einen sehr großen Feind im Patriarchat, für den es praktisch ist, wenn Frauen denken, dass andere Frauen die Feindinnen sind.
Boah,
so,
Gott,
da kommt es nämlich her.
Moment, da kriegst du ja einen Krampf, ne, in der Gehirnbindung.
Ja, genau, denk auch einfach, denk nicht mehr weiter drüber nach. Lass uns da weitergehen. Was hat es mit diesem Buch auf sich? Weil gesagt hat das Ganze nämlich Mareike Fallwickel. Ich kannte sie nicht bis dahin. Ist ihres Zeichens eine österreichische Autorin und natürlich Feministin. Und die hat das zusammengeschrieben mit einer Eva Reisinger, die ich auch nicht kannte, die auch eine Österreicherin ist. Und wie der Standard darüber schrieb, ist dieses Buch sozusagen pünktlich erschienen mit dem jetzt amtlichen Dickpick-Verbot in Österreich. Hast du davon gehört? Bin nur drüber gestolpert. Ich mach's ganz kurz.
Jetzt erwischst du mich wirklich auf keinen Fuß, aber das macht mich
neugierig.
Neugierig. So, sagen wir so. Ein Dickpick-Verbot.
Genau, also genau, Dickpick, was das ist, weißt du ja. Und für alle Zuhörer, die es noch nicht wissen, das ist eben, wenn man eine Fotografie oder ein Bild seines Geschlechtsteils verschickt an jemanden.
Genau.
Und das ist jetzt aber, Achtung, nicht nachmachen, nicht jetzt machen, weil ich es gesagt habe, sondern stopp, insbesondere nicht in Österreich. Seit dem 1.9. ist es verboten.
Ist ja. Das verboten, Mensch?
Also, ja. Aha. Genau, und ich finde es immer so lustig. Es ist der Paragraph 218 im Übrigen, kann man sich dann gut merken, weil der Paragraph 218 ist in Deutschland ja der Abtreibungsparagraph. In Österreich ist das das Dickpick-Verbot.
Das ist ja lustig. Okay.
Und die Formulierungen sind immer so schön, wenn man sich juristisch diesem Thema nähert. Ebenso ist zu bestrafen, wer eine andere Person belästigt, indem er ihr im Wege einer Telekommunikation oder unter Verwendung eines Computersystems eine Bildaufnahme, die wesentlich menschliche Genitalien zeigt, eine vergleichbare bearbeitete Bildaufnahme oder vergleichbares künstlich hergestelltes Material unaufgefordert und absichtlich übermittelt. Und das kann bis zu einer Gefängnisstrafe gehen.
Und das wird das
in Deutschland übrigens nicht so klar geregelt.
Konkretisiert gar nicht als männliches Genital, weil ich meine, davon reden wir ja, der Dick, es wäre ja quasi das männliche Genital.
Also in dem Teil des Paragraphen ist es definitiv nicht konkret geregelt. Der Standard schrieb aber, dass es sich nur auf das männliche Genital bezieht und jedenfalls nicht die weiblichen Brüste meint. So, also insbesondere abgeschnittene Brüste kannst du wahrscheinlich auf jeden Fall verschicken. Das geht.
Ja, das Verrückte wäre ja, wenn man in diesem Geschlecht schriebe, das männliche Genital, da wäre ja gerade diese Leute, gerade die wären ja dann wieder nicht d'accord mit, weil sie sagen würden, ja, ein Penis ist nicht per se ein männliches Geschlecht.
Männlich,
sogar.
Deswegen steht da menschliches
Genital. Deshalb steht dort menschliches Genital. In der Regel natürlich diese Schwanzbilder zu verschicken, machen Männer. Das machen Frauen nicht.
Außer Frauen mit Penis vielleicht. Ja, man ist da auch sofort gefangen in Falschaussagen, mindestens. Und in Verstrickungen. Deswegen finde ich es so lustig, dass die Mareike, die Autorin des Penismuseums, Fallwickel heißt. Also sie verwickelt sich in diesen Fall. Ist egal, es ist ein irgendwas, was in meinem Kopf gerade passierte. Vielleicht ist nicht ganz schlimm. Gehen wir auf das Buch und wer da gecancelt wurde.
Ja.
Also dieses Buch ist nämlich eine Anthologie. Drunter machen sie es ja nicht. Und zwar haben das nicht nur diese beiden Autorinnen geschrieben. Das ist im Übrigen nicht irgendwie eine Zusammenstellung aus verschiedenen Kurzgeschichten, sondern das sind so, auch so Chatverläufe sind dann da drin, dann wieder Geschichten, dann auch Sätze ohne Punkt und so. Also so, es ist ein künstlerisches Werk. Und da hatten sie Special Guests dabei. Und einer dieser Special Guests sollte auch sein, die Gertraud Klemm. Auch die kannte ich nicht. Aber jetzt kennen wir sie alle. Gertraud Klemm. Die ist auch eine Österreicherin. Auch eine Feministin. Und die sollte eigentlich auch als Special Guest in diesem Buch mit auftauchen und da ihre Textkonvolute ablassen. Genau, das wurde dann auf Instagram bekannt gemacht. Hier, das Buch erscheint demnächst mit folgenden Special Guests. Und dann ging wieder erneut ein riesiger Shitstorm los gegen den Verlag. Das ist übrigens der Leukamp Verlag. Und gegen diese Anthologie wurde massiv angeredet. Und zwar insbesondere gegen diese Gertraud Klemm, weil die mal 2022 und 2023 Artikel geschrieben hat, ich glaube ihres Zeichens zwei Artikel exakt, wo sie sich angeblich transphob und queerfeindlich geäußert hat. Und deswegen wurde sie weggecancelt aus dem Buch. Sie erscheint jetzt nicht da drin. So läuft das.
Das ist ja eigentlich eine Linke, die jetzt da gecancelt
wurde.
Das
ist eine total Linke, genau. Das ist
und
eine
was wird sie gesagt haben? Sie hat wahrscheinlich gesagt...
Dass Frauen Frauen sind und dass Transfrauen keine Frauen sind. Das ist also ganz verknappt gesagt das, was man ihr vorwirft. Genau. Und sie hat sich gegen den Begriff Flinter aufgeregt. Du erinnerst dich, Flinter. Frauen.
Lesben, Intersexuelle, Non-binäre, Transen und Asexuelle.
Ach, du bist so gut. Du bist so gut.
Oder?
Also, du hast es echt drauf.
Wow.
Genau, also sie meinte, da würde man Frauen mit unsichtbar machen. Also sie hat das irgendwie so bezeichnet, so nach dem Motto, wenn es sozusagen den Mann gibt und daneben nur noch dieses Konvolut von Opfergruppen, ist die Frau wegmarginalisiert. Hat sie definitiv einen Punkt, aber das wollen die natürlich nie hören. Und statt die Debatte mit ihr zu suchen oder die Auseinandersetzung oder sich mit den Thesen kritisch auseinanderzusetzen und zu diskutieren, muss sie raus aus dem Buch. Weg.
Ja, und wieder, dass da also sich so viele Menschen dann in eine Wut treiben lassen, davon gepackt werden, wenn jemand diese ganz einfache biologische Wahrheit sagt. Also das sind ja dann nicht nur einige. Wenn so ein Verlag ja dann einknickt, dann ist ja dort richtig Druck ausgeübt worden. Da haben wirklich viele Menschen müssen ja dann kommentiert haben und geschrieben haben und gemacht haben. Da ist ja wirklich dann die Quantität entscheidend. Da sind also ja wahrscheinlich Hundertschaften haben sich dann dort echauffiert. Warum? Weil ein Mensch sagt... Tatsächlich.
Frauen sind Frauen.
Ja, Frauen sind Frauen. Und das ist nicht richtig, dass wir diese Begrifflichkeit Frau ja, als eine beliebige Entität bezeichnen. Unglaublich. Und ja, total interessant, dass hier sich die Linke sozusagen selbst spaltet. Also spätestens.
Genau, also das
jetzt,
ist ja so der Moment, wo man eben nach Popcorn ruft und sich genüsslich hinsetzt und zuschaut, was da so abgeht. Ich fand jetzt nochmal interessant auch zu diesem Buch, ne? Also schon dieser Titel, also dieses Abarbeiten am männlichen Geschlechtsorgan ist doch auch irgendwie spannend, oder? Also da sind da Feministinnen, die sich endlich befreien wollen aus dem Patriarchat und das geht wohl in dem Buch um verschiedenste Frauenbiografien oder man lernt ja verschiedene Protagonistinnen, wie es so schön heißt, kennen, die da verschiedenste Sachen machen und wie heißt es, sie leben anders, sie lieben anders, sie hassen anders, sie wollen nicht funktionieren müssen, sie sind skrupellos und dabei bestechend originell und die Originalität besteht dann darin, dass zum Beispiel die eine Protagonistin ihrem schlafenden Gatten, der immer mittags ein Mittagsschläfchen macht, während sie kochen muss, statt sich einfach daneben zu legen,
aber man schläft doch
später essen. Er hat es offensichtlich vorher gemacht.
Der macht den Mittagsschlaf vor dem Mittagessen, das ist ja furchtbar.
Du, vielleicht hat er ja Mittagsschlaf gemacht, während sie schon das Abendessen vorbereitet hat.
So
tief stecke ich da jetzt auch nicht drin. Es ist ja, falls jemand das Buch liest oder gelesen hat von Ihnen, die das hier zuhören, können Sie das gerne nochmal näher ausführen, wann die jetzt gekocht hat. Jedenfalls schläft er irgendwann im Laufe des Tages, während sie wach ist. Und das regt sie so auf, dass sie es ihm mal richtig geben will. Und zwar macht sie dann immer von seinem, und das ist... Also sie holt dann immer sein Geschlechtsteil raus, fotografiert den schlaff herunterhängenden
Dick,
das Dick, das herumdümmelnde
Dick.
Das fotografiert sie dann und veröffentlicht das von dem schlaff.
Das schickt sie sich dann selbst oder irgendjemandem?
Nee,
oder?
Das zeigt sie ihren Freundinnen.
Das ist ja eigentlich schon verboten, dann schon, eigentlich schon fast, wenn sie das die dann darüber schickt.
Ja, ja.
In
das
Österreich.
Erstens. Und zweitens, jetzt überlege mal, ein Typ würde, also jetzt immer das Beliebte, ne? Denk's mal andersrum. Da schreibt ein Mann, zum Beispiel Julian Adrat, schreibt ein Buch über Protagonisten, die schlafende Frau fotografieren und holen halt ihre schlaff herunterhängenden Brüste. Weißt du? So, holen die da raus und fotografieren die. Das ist dann bestechend originell oder schon verboten?
Naja, ich musste einfach jetzt auch dran denken, man wird ja für ein Internet-Meme, das regierungskritisch ist, wird man ja ja morgens aus dem Schlaf geweckt von der Polizei. Oder wird der Volksverhetzung angeklagt, wenn man auf eine Vergewaltigungsstatistik in der überproportional, also jetzt zum Beispiel Ausländer vorkommen, hinweist, dann kriegt man den Vorwurf der Volksverhetzung oder die Verurteilung wird verurteilt. Deshalb, ja, oder wie du sagst, man stelle sich das Gegenteil vor. Also hier werden Männer kastriert, wird betäubt, abgeschleppt und man stelle sich das umgekehrt vor, dass also ja der Mann seine Frau betäubt.
Ich weiß nicht, ob sie ihn betäubt hat, das weiß ich nicht. Der schläft.
Der schläft so fest, aber dass man ihm seine, ja.
Vielleicht genießt das ja, das ist nicht überliefert.
Wahrscheinlich kriegt er das alles mit und denkt sich, schau mal da.
Die Drecksauter.
Das ist unglaublich, oder? Ich meine, man lacht, aber natürlich, das sind Kidsmenschen. Das sind erwachsene Frauen, die sich hier abarbeiten.
Ja, und das ist jetzt die große Emanzipation.
Eben, mit einer schöpferischen Wut und wir sind der neue,
genau, wir sind so anders.
Feministen. Und umgekehrt wäre es...
Penisse fotografieren, also es ist völlig bescheuert. Ja, ich fand das dann auch interessant, die Gertraud Klemm, sie hat ein großes Interview im Spiegel bekommen über diese Sache.
Ja.
Und da hat sie dann auch ihre Thesen nochmal so ausgepackt. Also das ist ja das Interessante, sie wird ja da, wie gesagt, weggecancelt, aber in ihrem Denken ist die halt super, super feministisch links durchgeknallt. Also eigentlich hat sie ja mal die Richtige getroffen.
Die ist nicht besser, genau.
Genau, genau. Die ist richtig schlimm sogar.
Die ist nämlich ganz, ganz schlimm. Das ist echt eine ganz, ganz krasse, wir können ja, genau, lass mal da drüber gehen.
Ja, genau, hast du den auch gelesen, das Interview?
Spätestens jetzt, ja.
Spätestens jetzt. Nee, also ist ja ein Mann, der das Interview mit ihr führt und geht es erstmal um so Befindlichkeiten, ob er sich jetzt von ihr angegriffen wird oder nicht. Und dann geht es relativ schnell auf die Frage zu, leiden nicht auch Männer unter dem Patriarchat, fragt der Spiegel. Und dann sagt sie ja, natürlich leiden sie, ne? Aber sie profitieren eben auch ganz stark vom Patriarchat. Und da weist der Redakteur dann nochmal drauf hin, naja, aber deutsche sowie auch österreichische Männer sterben ja im Schnitt 5 Jahre früher als Frauen. Mhm. Das lässt sie total links liegen, um dann auf ihre Kernthese zu kommen, dass sie ja neulich mit ihrem Mann da irgendwo an einer Bar gesessen hat und dann hätten da so lauter reiche Männer gesessen, Mogulen nennt sie die da, und die hätten eine solche, der Österreicher kennt es wahrscheinlich, eine solche Verhaberung gezeigt.
Das Wort kannte ich nicht. Kennst
ich kannte es auch nicht. Aber der Spiegel klärt es ja auf, das sei der österreichische Begriff für männerbündische Verbrüderung. Sie macht es dann nochmal genauer in eine ungenierte Verbandelung. Also diese Mogulen, die dann eben in dieser männerbündischen Kumpelei darum schamlos reden würden über Frauen. Und dann sagt sie...
Ich hätte gern gewusst, also sie schreibt ja davon, dass sie im Hotel Sarah, dort wird sie also ausgeführt von ihrem Mann... Weil sie Geburtstag hat. Von dem schrecklichen Patriarch wird sie also dorthin begleitet in diese Luxusbar. Aber wird es denn dann konkret?
Nee, worüber die geredet haben, das erfahren wir nicht. Wir erfahren nur, dass die Männer so schamlos reden, jetzt, und das fand ich nur interessant, die Männer reden so schamlos an der Bar, wie Frauen es höchstens auf öffentlichen Toiletten gelingen würde. Männer brauchen dafür keinen Rückzugsraum.
So, und da sind wir wieder an dem Punkt, dass sie einfach nur behaupten und nie belegen. Ich hätte es gern gewusst, was meint sie denn damit? Was haben denn diese Männer dort, diese schwerreichen Mogulen in der Bar im Hotel Sacha, so schreckliche Sachen gesagt? Warum sagt sie denn dann nichts? Ja, also das wird ja dann auch nicht konkret.
Und vor allem, warum müssen wir dafür auf Klo gehen? So ein Quatsch. Also wer schon mal Frauengruppen erlebt hat, Frauengruppen, was weiß ich, beim Junggesellinnenabschied, ne, nicht nur auf Klo, sondern auch in der Bar oder in, was weiß ich, also in Restaurants, in Diskotheken, wer Frauenrudel schon mal erlebt hat, die leicht angeschickert sind. Gnade jedem Mann, der da noch alleine rumsteht. Also da, es ist doch totaler Schwachsinn, dass wir uns dafür auf eine öffentliche Toilette zurückziehen müssen. Warum können wir uns, wenn dann nicht auf ein privates Klo zurückziehen? Das ist doch total, also ich weiß ich nicht.
Ab ins Dixie-Klo, ja. Wahnsinn.
Vorher einen Euro einwerfen. Nee, also das fand ich sehr bemerkenswert. Und vielleicht noch als zweites bemerkenswert an dem Interview fand ich auch ihre Auslassung über das Matriarchat im Gegensatz zum Patriarchat. Also sie entwirft ja das Matriarchat eben als kein utopisches Hirngespinst, sondern als etwas, was es eben schon immer gab und immer geben wird. Und das sei aber eben nicht, wie du jetzt vielleicht wieder denkst, einfach die Umkehr des Patriarchats, also dass der Mann die Frau unterdrückt und in dem Fall dann, dass die Frau den Mann unterdrückt. Nee. Wir Frauen sind nämlich viel besser. Bei uns gibt es gar keine Herrschaftsverhältnisse, keine Hierarchien, kein Oben und Unten, sondern ein Innen und Außen.
Ja, sehr schön. Ein Innen und Außen. Wow, oder? Und freie Liebe, oder? Habe ich das?
Freie Liebe, genau. Und was auch interessant war, im Zentrum stehen die Mütter und Väter gibt's nie. Also die Väter sind raus. Es gibt höchstens noch Onkel.
Ja, die Mutterbrüder, sagt sie, ja. Die, das sind Onkel. Und
genau.
Diese Onkels, die übernehmen die soziale und ökonomische Funktion der Väter.
Richtig.
Aber was machen denn dann die Väter?
Na, die sind ja dann von irgendwem anders der Onkel. Ganz einfach.
Und die Liebesbeziehungen der Mütter sind unabhängig von der Elternschaft. Und das würde dann also freie Liebe bedeuten.
Ja, ich habe mich nur gefragt, warum?
Warum, ne? Genau. Ja, das fragt ja dann auch der Spiegel. Und für mich als Vater, dass ich die Beziehung zu meinen leiblichen Kindern eintauschen soll gegen eine engere Beziehung zu meinen Neffen und Nichten. Also das ist der Deal, ja? Meine eigenen, die leiblichen Kinder brauche ich nicht, aber ich habe die engere Beziehung zu meinen Neffen und Nichten.
Und dann sagt sie, naja, aber die patriarchale Kleinfamilie funktioniert doch nicht. Wenn die auseinanderbricht, ist die Kacke am Dampfen. Das ist ihr Argument. So.
Sie sagt, die Mutterschaft habe sie radikalisiert, aber wenn ich das richtig gesehen habe, dann ist sie auch nur eine, was heißt nur, aber sie ist ja nicht die leibliche Mutter von
genau,
diesen beiden
Adoptivkinder. Ja.
Teens. Ach so, nee. Adoptivkinder?
Ach so, so habe ich es verstanden. Ach, du meinst, der Vater ist der echt der biologische Vater und sie ist mit ihm zusammengekommen. Ja, das kann natürlich sein. Siehst du, das hast du besser verstanden als ich.
Nee, ja. Ich bin mir nicht sicher.
Das kann schon sein. Doch, doch.
Nee, mit ihren beiden Adoptivsöhnen. Lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Adoptivsöhnen in Pfaffstätten in Niederösterreich.
Wir werden es nicht rausfinden.
Ich weiß es nicht. Sind das Kinder, die... aber das ist auch nochmal doppelt krass. Also ich sag mal, wenn die jetzt adoptiert sind, also ich sag mal so richtig klassisch Baby adoptiert haben, ja? Dann sagt sie, das hat sie radikalisiert. Das schreckliche Hintern abwischen und die Zeit, die drauf geht. Und
das Ungerechte. Ja,
das Ungerechte. Stimmt.
Darüber bin ich auch gestolpert. Dachte ich dann auch, meine Güte, du hast es ja quasi dann nochmal mehr freiwillig gewählt, oder?
Deshalb, das also, beißt sich ja nochmal doppelt. Also in jeder Hinsicht wird sich beißen. Wenn es die leiblichen Kinder nur des Vaters, also des Mannes sind, dann wäre es komisch. Als Adoptivkinder wäre es auch komisch. Ohne dass dann auch das Thema ist, ja. Aber ich meine, warum fragt denn dann der Journalist das nicht nach? Das wäre doch irgendwie interessant, oder?
Na, für dich vielleicht.
Das ist der Spiegel.
Ja, und die Wahrheit könnte sie irritieren. Also ich finde, für einen Spiegel hat er ja schon halbwegs kritisch nachgefragt. Ich finde dann noch schön ihre Auslassung zu Social Media. Das ist ja das Schlimmste, was dem Feminismus passieren konnte. Klar, sie hat ja jetzt gerade auch diesen Shitstorm via Instagram abbekommen, ne? Und das Lustige ist, dass natürlich muss der Feind muss ja ein Mann bleiben. Und deswegen linker Aktivismus im Stall von Elon Musk und Mark Zuckerberg. Verstehst du? Von misogynen Milliardären.
Ach so, also an ihrem Shitstorm ist
sind nicht die Frauen nicht schuld, die sie weggecancelt haben
sondern,
und wegcanceln wollten, sondern Elon Musk und Mark Zuckerberg. Es ist so einfach.
Ja, ja, sie nennt es doch die phallokratische Männer. Phallokratische
Stark.
Männer. Und ein Shitstorm, sagt sie, ist ebenfalls phallokratisch. Also vom Wort Phallus, das männliche Genital. Ich glaube sogar, das erregte männliche Genital beschreibt, oder? Ich glaube, ein Phallus ist ein...
Oha, ich würde dir erstmal nicht widersprechen, weil du kennst dich da, glaube ich, besser aus.
Der Shitstorm ist also ein erregtes männliches Genital. Wahnsinn, oder? Ich meine.
Genau, und deswegen müssen wir jetzt darüber reden, wie man dem Mann und seinem Sperma zu Leibe rücken kann. Da hast du was vorbereitet.
Ja, ein Journalist, Jannes Holterm, in der Taz, der hat sich die Mühe gemacht, die in den 1980er Jahren ja, aufkommende Bewegung an Männern zu thematisieren, die sich ebenfalls im Kampf gegen das Patriarchat nützlich machen wollten und sich dazu entschlossen hatten, also ja, wie kann ich ohne Chemie und ohne, dass die Frau halt Chemie nimmt und irgendwie halbwegs auch natürlich verhüten und da sind sie auf das Hodenbaden gekommen.
Das musst du näher erklären.
Damals formierten sich in Zürich die Hodebädeler, das waren also Männer auf der Suche nach chemiefreien Verhütungsmethoden.
Die Hodebädeler.
Die Hodebädeler. Niemandem wollten sie die Taschen voll machen, also auch wieder Kapitalismuskritik. Also kein Konzern soll daran Geld verdienen. Denn wenn man den Feminismus ernst nimmt, dann darf Verhütung keine Frauensache bleiben. Und ja, dann kamen sie, beziehungsweise sie sind in einer Medizinzeitschrift, sind sie dann auf die thermische Verhütung gestoßen. Überhaupt der Grund, weshalb der Hodensack außerhalb des Körpers liegt. Die Spermien brauchen, und damit sie sich vernünftig entwickeln, eine etwas geringere Umgebungstemperatur, als sie im Körper gegeben ist.
Und das ist halt richtig Bildungsradio, was wir hier machen.
Ja, in jeglicher Hinsicht. Und ja, dieses Erwärmen der Hoden, das führt eben so die Hoffnung zu einer zeitweisen Unfruchtbarkeit. So, die haben sich dann an die Arbeit gemacht, die Hodebädeler, und haben erst zu Beginn dann ihre Fruchtbarkeit getestet und dann begannen sie zu baden. Haben selbst Hodenbadstühle angefertigt, also wer sich da vielleicht das dann nicht vorstellen kann.
Ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Was ist das? Ein Hodenbadstuhl? Wie sieht der aus?
Naja, stell dir einen, am besten ein bisschen größeren Stuhl vor. Nicht so groß wie ein Strandkorb, aber ne, ein schönes großes Sesselchen. Und dann haben sie in die Mitte ein Loch geschnitten und da dann eine Schüssel reingebaut und in dieser Schüssel
halt.
Wie
so ein Urinierstuhl eigentlich, das gibt's ja auch.
Ja, genau, genau. Stell dir so vor, nur dann mit der Schüssel, die da drin ist, die mit Wasser gefüllt und einem Heizstab, in die du dann deine Hoden tauchen kannst. Das ist alles.
Musst ja aufpassen, dass du nie an den Heizstab drankommst.
Ja, gut, du kannst vielleicht auch den noch rausnehmen, bevor du dann die Hoden reinmachst.
Ach so. Ich sehe, du hast an alles gedacht. Ja,
ja,
und dann?
Und die haben sich, sie das dann erhitzt auf 45 Grad. Und nach 3 Wochen des Badens ging dann die Spermienanzahl von 80 bis 120 Millionen pro Milliliter Samenflüssigkeit gegen null. Tatsächlich gegen null. Das Patriarchat hat da wirklich ganze Arbeit geleistet. Das Matriarchat hat sich gefreut. Und ja, sie haben das dann dokumentiert in einigen Zeitschriften.
So richtig durchgesetzt hat sich's aber nicht. Also mein Mann kam jetzt nicht mit sowas an.
Eben. Das war dann auch doch irgendwie zu technisch und zu unangenehm und zu umständlich und zu zeitaufwendig. Die Hoden.
Wie lange
Bädler,
hält das eigentlich?
Das ist eine gute Frage, auf die ich jetzt nicht wirklich eine Antwort weiß. Wahrscheinlich kann man dann überlegen, ja gut, wenn die 3 Wochen gebraucht haben, bis sie dann ihre... Boah, ist das furchtbar, oder? Ihre ganzen armen Spermien da abgetötet haben, was eine Überzeugung da auch dahinter steht.
Ja.
Jedenfalls, das Ganze ist dann ausgestorben, sagt man, als AIDS aufkam.
Ach so,
wegen der
AIDS-Epidemie.
Dann musstest du dann doch auf das schnöde Präservativ umsteigen. So, aber jetzt, heutzutage, erlebt diese Verhütungsmethode, so die Taz, ein Revival. Mhm. Also eine Wiedergeburt, wenn man so will, nämlich mit Hilfe von thermischer Unterwäsche und Hodenringen rücken manche Kollektive den eigenen Spermien jetzt zu Leibe. Eine Gruppe, in der auch ehemalige Hodebäder aus Zürich mitgemacht haben, die sammelt jetzt auch Informationen, organisiert Treffen zu diesem Thema und auch die Pharmazeutik macht jetzt Fortschritte. Gut, da wird man natürlich wieder einem bösen Konzern die Taschen voll machen, aber die hormonfreie Pille, die jetzt auch der Mann einnehmen kann oder jetzt unbedingt muss, ja, um seine Spermienproduktion runterzufahren. Die hat jetzt neulich die erste Sicherheitsprüfung bestanden, so die Taz. Die Gründe für Männer, sich bei der Verhütung herauszureden, so endet dieser Artikel jetzt, sie werden immer weniger. Ja? Also ein überzeugter Feminist. Und natürlich, die hat man so wenig Kinder wie jetzt und nie so wenig gelingende und gute Beziehungen wie jetzt. Und wieder wird die Verhütung hervorgeholt als das Nonplusultra und jetzt besorgt euch Hodenringe und thermische Unterwäsche.
Unterwäsche, ja. Mhm.
Naja, es ist eine Selbstkastration. Ha? Sie wollen ja die eigene Fruchtbarkeit abkochen, um das Patriarchat zu stürzen.
Ich habe da nur entdeckt, dass es das jetzt auch mit Ultraschall noch gibt. Also falls du das mit dieser Unterhose dir ein bisschen zu umständlich vorkommt, weil ich glaube, die musst du relativ lange anziehen, diese warmhaltende Unterhose mit diesem Ring dann. Da gibt es ein Gerät, das nennt sich COSO, ohne Werbung machen zu wollen. Da hängst du auch deinen Hoden in so eine Schale, aber da gibt es Ultraschall erzeugte Tiefenwärme, die dann für 6 Monate lang deine Spermien außer Gefecht setzt.
Großer Gott. Ja. Ja, ich meine, andere Länder bauen Hochöfen oder weiß nicht was, Atomkraftwerke und der westliche Mann erhitzt seine Hoden. Das ist alles, was er noch hinbekommt. Die Eier wärmen. Ja.
Das ist, finde ich, ein schönes Schlusswort für dieses Thema.
Ja.
Hier kommen wir zu einer anderen Verhütungsmethode, nämlich der evangelischen Kirche. War das eine gute Überleitung?
Ich war gut, ja, mach mal.
Nee, die evangelische Kirche sucht nämlich jetzt, wie ich bei Reitschuster erfahren durfte, einen Gender-Referent Sternchen in für Männlichkeit. Mhm. Ja, der Referent Sternchenbums kann männlich, weiblich oder divers sein, da ist man offen. Hauptsache RCS untersucht dann die Männlichkeitsperspektiven in Theologie und Kirche. Allerdings ist es nur eine 50-prozentige Stelle.
Ja, 100% Männlichkeit wäre zu viel, ja?
Ja, das halten sie dann doch nicht aus.
Mhm.
Also falls ich jetzt das Interesse von unseren Zuhörern geweckt habe oder du, Julian, noch eine Nebentätigkeit suchst, also sind ja nur 50%.
Wo ist das denn?
Ach so.
Oder ist man da flexibel? Kann man da Homeoffice machen? Kann man währenddessen vielleicht seine Hoden baden?
Ja, na hoffentlich. Na, mit Ultraschall nach unten frieren lassen. Oder nee, erhitzen. Es war ja umgekehrt. Ist das. Nee, du musst vor allen Dingen, das könnte das Problem bei dir sein, die Voraussetzung ist nämlich ein Gender Master.
Oh.
Ja, idealerweise mit theologischer Beilage.
Muss aber nicht sein, oder? Also der Gender Master, der muss.
Gender Master, der knackt alles, genau. Und du wirst dann aktuelle Debatten in der Masculinity Studies beobachten und kontextsensibel elementarisieren, was auch immer das bedeutet. Das machst du dann und wirst kritisch, wie ressourcenorientierte Perspektiven auf das Männliche entwickeln. Bezahlt wird man wohl ganz gut. EG 13 sei sowas wie ein Lehrergehalt oder ein erfahrener Verwaltungsjurist. Lohnt sich.
Was sind
von
das?
Kirchensteuern?
4.000, 5.000 Euro oder?
Musst du deine Lehrer deines Vertrauens fragen, was die kriegen.
Na gut, EG 13, das wäre ja auch öffentlich einsehbar.
Ja, genau.
Aha.
Und dann kannst du dich damit beschäftigen, wie man die Männlichkeit endlich aus der evangelischen Kirche rauskriegt. Also die Pastorinnen haben es ja noch nie ganz geschafft. Gibt da halt offensichtlich noch ein paar Pastoren und Pfarrer und Pfaffen. Deswegen muss da jetzt mal noch so ein Männlichkeitsforscher ran, der da diesbezüglich Erlösung bringt.
Also du sagst Forscher, aber jetzt sehe ich hier, die tatsächliche Stellenausschreibung heißt Referentin.
Also,
und dann kommt WMD, also weiblich-männlich divers. Hier wird auch das
weiß-männlich-deutsch heißt das doch.
Ach so, das wusste ich nicht. Dann ist ja alles gut.
Ja, das ist alles gut, denke ich auch.
Aber ist mal ohne Witze, was heißt denn Kontext? Wie elementarisiere ich denn kontextsensibel Männlichkeit?
Ja, ich glaube, die meinen nicht elementarisieren, sondern eliminieren. Da müsste man nochmal eine Mail hinschreiben, dass sie sich da vertippt haben. Ja, aber eben sensibel dabei, ne? Reitschuster weist ja dann auch treffsicher darauf hin, dass das ja nicht der erste Ausflug der EKD in gendersensible Gebiete ist, sondern dass das schon öfter mal vorgekommen ist. Wir hatten das ja auch schon mal, der evangelische Kirchentag, wo man
Bibel
queer lesen kann. Oder der Typ vor 2 Jahren, dieser schwarze Pastor mit dem Schrubbel-Wuschelhaar, mit dem Wischmopp auf dem Kopf, der sagte, Gott ist queer. Aber wirklich lustig fand ich die dritte Geschichte, auf die er hinweist, die kannte ich noch gar nicht. Nämlich, dass Weihnachten 2023, wo, wenn nicht in Berlin natürlich, ein queer-feministisches Krippenspiel stattgefunden hat.
Ja.
Ah, das hast du mitgekriegt?
Ist das an dir vorübergegangen?
Das ist total an mir vorübergegangen. Und ich bin ein bisschen traurig, weil ich wäre natürlich hingegangen. Ich hoffe, das findet aller Jahre wieder statt. So heißt es ja so schön. Ja, in der Friedrichshainer Galiläa-Kirche. Und das fand ich ja schon sehr, sehr, sehr lustig, dass die da ein Projekt gestartet haben, eben mit diesem queer-feministischen Krippenspiel, was Menschen ansprechen soll, die vom herkömmlichen Bild der weihnachtlichen Kernfamilie ausgeschlossen sind und diesen Abend deshalb oft alleine verbringen. Wer kennt sie nicht? Die Horden, die Tausenden, die Millionen von Menschen, die Weihnachten allein unter ihrem Tannenbäumchen sitzen, weil sie sich von der weihnachtlichen Kernfamilie ausgeschlossen fühlen. Ja.
Es ist kein Kulturcafé, das ist dieser Zivilisationskampf. Das ist ja eine derartige Perversion, dass du, wir kommen alle aus der Familie. Das ist ja letztlich das, was uns tatsächlich verbindet. Wir alle kommen aus einer Familie. Wir alle haben Mama und Papa. Alle haben einen Vater und eine Mutter. Dass wir so vereinsamt sind, ist natürlich, dass Mann und Frau, dass Vater und Mutter sich, ja, mittlerweile in Berlin 50%+ Scheidungsraten. Aber dass jetzt die Menschen sich ausgeschlossen fühlen, weil Josef nicht schwul war oder Maria nicht lesbisch und Jesus bei seiner Geburt sogar ein Geschlecht zugewiesen bekommen hat, obwohl er gar nicht zugestimmt hat, ja, dass das der Grund sein soll für Einsamkeit in dieser Stadt und in dieser Welt, das ist wahnsinnig. Ich meine, du hattest ja den Kirchentag angesprochen, queere Tiere auf der Arche, das ist ja genau dann diese ganze Thematik, wo denn Menschen da sitzen mit einem Gehalt wie ein Lehrer, wie ein Verwaltungsjurist, wo andere, ja, und man hat ja lange drüber gelächelt. Was wirst du machen, wenn du Gender studierst? Du wirst doch keinen Job finden. Doch, kriegst du.
Bei der evangelischen Kirche.
Die werden dort eingeschleust und die werden dort durchgefüttert.
Und auch Reitschuster stellt sich die Frage, die ich mir ja vorhin bei den Damen schon gestellt habe. Eine Frage drängt sich mir am Ende noch auf und ich finde keine befriedigende und vor allem keine hinreichend keusche Antwort. Woher kommt diese geradezu manische Fixierung der Kirchen, also insbesondere dieser evangelischen, auf Geschlecht, Sexualität und sexuelle Identität?
Ja, das ist ein Vakuum. Ne? Sie haben sich ursprünglich dann davon mal losgelöst. Die Körperlichkeit, sagen sie, ja, ist egal. Sex und Fortpflanzung haben nichts miteinander zu tun. Im Umkehrschluss sind sie unfassbar sexual fixiert geworden. Immer hieß es die prüde Kirche. Ja?
Das
wir müssen
lange
diese
vorbei.
Familienbilder, das Ganze aufbrechen. Naja, das ist das Endprodukt. Das queere Krippenspiel. Maria ist eine Lesbe und Josef.
Genau, so beschreiben sie es ja, ne? Lesbisch ein weiblich gelesenes Liebespaar, das unerwartet schwanger sei. Ja, dabei hätte eigentlich beide Kirchen und auch alle anderen genug zu tun und könnten sich mit echten Problemen beschäftigen. Ich will mal ganz galant überleiten zu einer Sache, die insbesondere dich auch wieder sehr, sehr aufgeregt hat, nämlich das Urteil im Vergewaltigungsfall Mia in Österreich.
Ja, das war ja die 12-jährige Mia. Das Gericht sprach ursprünglich von 18 Vergewaltigern. Vor einem halben Jahr wurden schon einige freigesprochen. Jetzt blieben noch 10 übrig. Was waren's? 10 Syrer, Nordmazedonier, Bulgaren und Türken, die über Monate hinweg die Mia gruppenvergewaltigt haben sollen. Und die wurden nun freigesprochen. Ich habe mich erinnert an, damals war es eine Richterin, die einen Teil der Vergewaltiger freigesprochen hat. Die hat tatsächlich gesagt, es passiert oft, ich zitiere jetzt, es passiert oft, dass man erst Nein sagt und sich dann durch Zärtlichkeiten überzeugen lässt. So hatte Martina Hahn, die Richterin, darüber geurteilt. Und jetzt Richter Daniel Schmitzberger hat also die letzten 10 junge Männer zwischen 16 und 21, da sind sie freigesprochen. Man kann es gar nicht glauben. Ja? Man reibt sich die Augen, man reibt sich die Ohren. Da wurde ein Mädchen mit 12-Jährigen, ein Kind muss man dazu sagen, über Monate missbraucht. Es gibt Videos, es gibt dokumentierte Drohungen, es gibt ein Video, wo sie hör auf sagt. Und dennoch Freisprüche, ganzes Dutzend Täter, wie gesagt, Syrer, Türken, Nordmazedonier, Bulgaren, ist ja auch wieder verrückt, wie sich da, also zumindest erinnere ich mich nicht an derartige Gruppenvergewaltigungen aus so großen deutschen Teenagergruppen. Ich kann mich an nichts erinnern. Jetzt fühlt sich natürlich total erinnert an, wie hieß die englische Stadt? Rotherham, glaube ich.
Mm, genau.
Wo die Justiz auch das kaschiert hat, dass also dort Migranten,
Pakistani waren.
Ja. Pakistanis, die dort Mädchen aus eher einfachen Verhältnissen, muss man dazu sagen. Und das war jetzt auch hier der Vorwurf. Ich glaube, der Verteidiger, der hatte vorgeworfen, ja, wenn die Mutter besser auf das Kind aufgepasst hätte, dann wäre das ja gar nicht passiert.
Ach, was für ein Hohn. Oh, wie krass.
Was ein unfassbarer Hohn, dass da natürlich irgendwas nicht ganz stimmen muss zu Hause. Ist ja logisch.
Klar. Ja, dass die da so mitgeht,
ja,
mit denen.
Das ist ja selbstverständlich. Mhm. Aber da muss man sich natürlich dann doch fragen, versagt der Rechtsstaat hier dann einfach nicht nur, oder ist er fast schon Mittäter? Ja, der Richter, der das Gesetz sozusagen ja als Klopapier nutzt, sobald dann der Täter Migrationshintergrund hat. Weil ich glaube, auch die Signalwirkung, das wird ja auch nicht ein Einzelfall sein. Die Mia ist nicht allein. Da draußen wird es mehr solche Fälle geben. Und die Botschaft, die doch gesendet wird,
kannst du machen.
Ihr könnt es machen. Und so sind sie auch aufgetreten vor Gericht. Es wurde der Stinkefinger gezeigt und der Daumen hoch und es wurde gegrinst. Und vor einem halben Jahr, als erstmalig freigesprochen wurde, da hat der eine, der freigesprochen wurde, der Mia 100 Euro noch vor ihr auf den Tisch gelegt. Ja? Ob als Entschuldigung oder ob als Bezahlung. Wie bei einer Hure, alles das Gleiche. Aber das erleben wir, diese unfassbar krassen Fälle, wofür es keine Entschuldigung und letztlich auch keine Erklärung gibt und man steht sprachlos vor diesem, ja, vor dem, was da passiert.
Ich fand das nur auch interessant und sehr merkwürdig, dass es hier ja nur die Vergewaltigung oder die vermeintliche Vergewaltigung sozusagen angezeigt wurde oder vor Gericht verhandelt wurde und nicht etwa, dass sie noch gar nicht volljährig war oder auf jeden Fall mündig, so heißt es, glaube ich. Genau, volljährig muss man ja nicht sein. Aber ich nehme mal an, dass auch in Österreich der sexuelle Kontakt von Erwachsenen mit Kindern unter einer gewissen Altersgrenze, und in Deutschland ist das ja 14, verboten ist.
Mhm.
Und dass es da gar keine Anklage diesbezüglich gegeben hat, zumal ich irgendwo meine gelesen zu haben, dass ihr Ex-Freund, mit dem sie offensichtlich auch schon Geschlechtsverkehr hatte, also so viel zum Thema auch, ja, da ist sicherlich insgesamt irgendwas im Argen bei ihr, dass der verurteilt worden ist wegen einvernehmlichen Geschlechtsverkehr zu einer Minderjährigen.
Ja, siehste, das ist offensichtlich eine Zweiklassenjustiz. Anders kann man das nicht mehr sagen.
Ja, also, dass da gar nicht in diesem Punkt Anklage erhoben wurde, sondern dass es hier in dem Fall eben um die Vergewaltigung ging. Und ich meine schon das ganze Setting. Wie kann denn der Richter und vorher auch die Richterin, von der du gesprochen hast, wie können die denn dieses Setting nicht mitdenken?
Ja.
Also ein Mädchen von 12 Jahren, auch wenn die älter aussah, das ist ja wohl eines der Argumente, die konnten gar nicht wissen, wie alt sie ist und sie hat sich wohl auch älter ausgegeben oder sowas, weil sie eben schon so reif aussieht. Aber das, egal, dann sieht sie halt aus wie 15, aber trotzdem haut doch das Ganze drumherum nicht hin, wenn da wie viel 18 Männer
Anfang, ja,
hintereinander,
glaube ich,
18. nacheinander, ja, deutlich älter als sie, mit ihr Geschlechtsverkehr haben, egal ob sie nicht deutlich genug Nein gesagt. Weißt du, wir haben eine MeToo-Debatte, ja, wo erwachsene Frauen freiwillig zu einem Produzenten ins Hotelzimmer gehen und der macht denen dann unsittliche Angebote. Ist ekelhaft, ja, aber die hatten die Möglichkeit, aus diesem Hotelzimmer wieder rauszugehen und die Scheißrolle nie anzunehmen und zu sagen, gut, dann backe ich halt kleinere Brötchen, dann mache ich halt eine kleinere Theaterkarriere oder ich fange halt unten an und fange nicht oben bei Weinstein an. So. Und da war eine Riesendebatte und die armen, erwachsenen Frauen, die das selber entschieden haben. Aber das Mädchen, das kleine, 12-jährige, unreife Mädchen, also die inzwischen ist die ja 15, aber immer noch ein Kind, wird von 2 Richtern so abgestraft, weil sie nicht eindeutig genug Nein gesagt hat?
Ja.
Also, nee. Da geht mir echt mehr als nur ein Taschenmesser in der Hose auf.
Ja, und das bleibt halt aus. Genau dieses Taschenmesser in der Hose bleibt ja aus. Also du hast ja...
Na gut, ich will jetzt auch nicht dazu aufrufen, dass ihr alle mit den Messern auf den Richter losrennt, aber...
Nein, natürlich nicht. Ich meine, gesamtgesellschaftliche Empörung. Also irgendwo wird einem Schwarzen, sag ich mal, ein Bein gestellt oder es passiert auch Schlimmeres und es gibt die gigantische Rassismusdebatte oder Zehntausendschaften gehen auf die Demo gegen rechts, weil mitunter dann doch ein Migrant, ein Illegaler, ein Ausländer eine Gewalttat vollführt hat. Dann geht man zur Demo gegen rechts, um irgendeine Art von gesellschaftlicher Empörung quasi gleich zu widerlegen oder dem entgegenzutreten. Und hier bei so einer Sache, also niemand empört sich. Also es gibt keine, wie es immer so schön heißt, die wehrhafte Demokratie oder die Zivilgesellschaft. Was ist das für eine Gesellschaft, die sich nicht empört? Denn sowas wird ja in der Tagesschau oder...
Ich weiß, ich gucke das ja nicht. Keine Ahnung, ob es da drin vorgekommen ist, ob sich da irgendwer drüber aufgeregt hat oder nie. Ich nehme mal an, nicht.
Die großen Namen, wie man sie so kennt, weiß ich nicht, Sandra Maischberger und Anne Will und wie sie nicht alle heißen, Dunja Halali, die sich über alles Mögliche...
Die heißt übrigens Hayali, wurden wir in einem der Kommentare mal auf YouTube
ja, hingewiesen. Aber an der Stelle muss ich sagen, wenn ich Dunja Hayali falsch ausspreche, da bricht mir kein Zacken aus der Krone. Das lasse ich dann auch gern so stehen.
Ist nett.
Ja,
von
nee,
mir,
das oder? Ist doch vollkommen richtig. Ich finde das von beiden nett, sowohl von dir als auch von dem, der das geschrieben hat. Aber nee, da gibt es keine Empörung. Ja, man fragt sich, ist das Rechtssystem überhaupt angelegt auf solche Fälle? Weil sowas gab es ja auch bis vor einer Weile gar nicht.
Ja gut, aber eine Vergewaltigung abzuurteilen, also dafür haben wir schon die Gesetze, auch wenn wir jetzt diese Massenvergewaltigung in dem Sinne nicht haben.
Genau, werden sie nicht angewandt oder haben sie
vielleicht
gar nicht in der Schärfe. Ja.
Das war ja in dem Artikel bei Tichys Einblick von der
Anna Diouf,
genau. Die schrieb ja auch, dass der Richter erst vor kurzem, na gut 2023, hatte derselbe Richter 2 junge Männer zu Haftstrafen, teils auf Bewährung verurteilt, weil sie Impfzertifikate gefälscht hatten. Also auch da haben wir wieder diese Verhältnismäßigkeit. Und wenn jemand schreibt, Impfzertifikate gefälscht, naja, also da gab es ja auch eine gewisse Not damals, ne?
Mhm.
Ja, Gelegenheit macht eben Liebe.
Nein, ich finde den Vergleich super. Ja, ja, klar, es ist absolut Wahnsinn. Those who are cruel to the kind will be kind to the cruel. Ja? Also die grausam zu den Sanftmütigen sind oder den Milden, die werden mild gegenüber den Grausamen sein. Das ist ja genau das, was wir hier sehen. Richter, die eine Impfzertifikatsfälschung als schlimmer ansehen wie die Gruppenvergewaltigung einer Minderjährigen.
Ja.
Wow. Ja.
Genau, weil die noch einen zweiten Gedanken da in dem Artikel, den ich eigentlich ganz interessant fand, ist dieser frühe Kontakt mit Pornografie bei Kindern. Darüber hatten wir ja auch schon das ein oder andere Mal gesprochen. Mhm. Aber weil sie das in dem Zusammenhang nochmal so bringt, dass eben die Kinder beim Erstkontakt mit Pornografie 11 Jahre oder jünger sind. Ich hatte auch mal was gelesen, 9, 10 ist so gerade das Einstiegsalter. Klar, wenn die halt Smartphones haben. Ne? Ich hatte das mal gelesen, dass ein Medienexperte oder Medienberater oder sowas gefragt wurde, ab wann denn das richtige Alter wäre für so ein Smartphone. für ein Kind. Und dann sagt er, naja, wenn sie bereit sind, dass ihr Kind Pornografie sieht. Also damit ist sozusagen das Tor geöffnet in die große, weite Pornografiewelt. Mhm. Und sie zieht dann eben den Bogen dahingehend, dass insbesondere dieser sehr frühe Kontakt, der ungefilterte Kontakt mit Pornografie von Kindern, gleichzeitig noch mit einer Sexualisierung, die man überall und allenthalben sehen kann, ob nur in Schulen gelehrt oder ob die dich anschreit auf großen Plakaten für die Erotikmesse Venus oder sowas, führe eben zu einer Verrohung bei männlichen Jugendlichen. Und klar, also du hast halt durch Pornografie, das vermittelte Frauenbild oder Bild von Mädchen ist eben die absolute Verfügbarkeit, immer und überall und sie wollen es und das führt sie eben so zusammen. Allerdings muss man schon sagen, es gibt ja auch Horden von deutschen Männern oder weißen Männern, die sich Pornografie angucken und mir wäre jetzt nicht bekannt, dass es großartig Gruppenvergewaltigungen, also in diesem Ausmaß, in dem Stil, in dieser Masse von weißen Tätern.
Eben, gibt. Ohne dass jemand da irgendwie auch Gewissensbisse bekommt. Und natürlich spielt da auch eine gewisse kulturelle Prägung rein oder ja eine Verachtung gegenüber, womöglich auch
Frauen.
Der, ja, nicht nur Frauen, auch der Ungläubigen gegenüber oder ja.
Ja,
der,
ja.
Natürlich spielt das mit rein. In all diesen Fällen, wo diese Gruppenvergewaltigung, wo zum Teil ja, Väter, Cousins, Brüder gemeinsam ne, eine, ich sag jetzt nochmal,
so
eine Ungläubige dort sich zur Brust nehmen
ja, die hat
oder
sich
im Schwimmbad. Etc.,
ja.
Etc.
Und wo sind da die Feministinnen?
Eben.
Wo sind sie denn da?
Richtig.
Die sind in ihren blöden queer-feministischen
ja.
Diskussionen gefangen und müssen Bücher über Penisse schreiben. Es ist so absurd. Also,
das ist irre, ne?
Da ist doch mal ganz klar ein echtes Unrecht geschehen. Dieses Kind wird nie wieder geradeaus gucken können. Das wird auf ewig traumatisiert sein. Das wird so ein Weg für die, in ein normales Liebesleben, in ein normales Familienleben zurückzukehren und überhaupt eintauchen zu können. Dieses Kind ist kaputt gemacht worden von diesen Typen. Und die werden dafür quasi noch belohnt. Ne, mit Aufmerksamkeit und
ich glaube auch,
ja, gestärkt aus dem Gerichtssaal heraus.
Die werden in deren Sozialgefüge wird sich gar nichts ändern. Wenn dann zu Positiven. Davon bin ich überzeugt.
Genau,
dort wird nicht
dafür.
Heißen, also ich kenne keinen, ich sag mal, wenn ich jetzt einen Kumpel hätte, ja, oder dies und jenes, die würden so eine Nummer ziehen, ja, mit denen würdest du ja brechen oder die hätten ja dann einen schweren Stand fortan. Aber die haben keinen schwereren Stand in ihrer Community. Und ja, ich denke, du hast recht mit Anna Duft, die das ja wirklich schön beschreibt. Die Richter, die sitzen da in ihren Roben und haben aber im Kopf dasselbe Programm, ja, wie auf dem Smartphone der Täter. Sex als Ware, die Mädchen als Konsumgut. Und ja, das Gericht oder in dem Fall der Richter übernimmt da nur zu gerne vielleicht dieses Narrativ, weil es auch d'accord und übereinstimmt ist mit seinem anderen Narrativ, ja, wo der Migrant niemals böse sein kann und bloß nicht irgendeine Stimmung gegen das Multikulti-Weltbild etc. Das ist eine toxische Mischung, sag ich mal. Das ist weder toxisch männlich noch toxisch weiblich, aber auf jeden Fall toxisch, diese Verbandlung dieser ja, Mentalitäten, sage ich einfach mal. Ja, das war's mal wieder bei Mann und Frau im Kontrafunk.
Wir sagen danke fürs Zuhören. Die Sendung gibt's wie immer in der Mediathek auf kontrafunk.radio, auf Spotify und natürlich auf YouTube.
Lassen Sie uns unbedingt ein Like da und kommentieren Sie, was das Zeug hält. Wir lesen und freuen uns über alles.
Ich bin Kerstin Kramer.
Und ich bin Julian Adrat. Bis nächste Woche bei Mann und Frau im Kontrafunk. The book.